Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen im Knochenjob-Podcast. Heute mal wieder eine Interview-Spezialfolge mit Guido Mehrt. Guido, ich kenne dich persönlich leider bisher noch nicht, bin noch nie Schüler von dir gewesen. Ich kenne aber auf jeden Fall mehrere Bücher von dir. Ich bin vor vielen Jahren, ich glaube vor beinahe 12 Jahren schon auf dein Buch gestoßen, Das Becken aus osteopathischer Sicht. Und in der jüngeren Zeit auf das Buch Das venöse und lymphatische System aus osteopathischer Sicht. Du bist seit längerem Osteopath, also schon relativ lange. Kannst du uns ja gleich mal verraten, wie lange schon. Hast eine Praxis in Schorndorf, ganz in der Nähe des Bayerischen Waldes. Bist in deiner osteopathischen Ausbildung meines Wissens nach aber über die belgische Route geprägt worden. Was ich auch sehr interessant finde, wie dieser Einfluss der belgischen, französischen Osteopathie auf Deutschland hier ist. Ja, ergänz doch nochmal gerne, was du vielleicht über dich noch gerne gesagt haben hören möchtest. Oder was du über dich gerne zu preisgibst.
Ja, erst einmal so vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Das freut mich sehr, fühle mich auch sehr geehrt eigentlich. Und ich bin echt mal neugierig, was das heute wird. Ja, ich bin eigentlich belgischer Physiotherapeut, bei uns ist das ein Studium, und hatte damals in der Physiotherapie Studium einen Dozenten, der Osteopath war, der hat in Maidstone Osteopathie studiert und hat uns Studenten eigentlich da viel erzählt und gezeigt, und damit bin ich eigentlich direkt nach der Physiotherapie direkt in die Osteopathie gewechselt. Das war dann 1985 bis 89, glaube ich, so ungefähr. Ja, und bin da eigentlich als junger Physio dann direkt in die Osteopathie hinein geschlittert, was ich persönlich sehr, sehr gut fand, weil ich eigentlich am Ende der Physio mehr Fragen als Antworten hatte. Aha. Und da war dann eigentlich die Osteopathie für mich eine Offenbarung und freut mich immer noch eigentlich, dabei sein zu dürfen.
Aha. Unseren Hörern geht's oft so, dass sie während und auch nach der Osteopathie Fortbildung oder Ausbildung immer noch mit sehr vielen Fragen unterwegs sind. Und du gibst ja auch Kurse schon seit längerer Zeit regelmäßig, aktuell in der bekannten Edenreha in Donaustauf. Das ist auch sehr weit südlich gelegen und ist bekannt, glaube ich, weil die von Klaus Eder geleitet wird, wenn ich mich nicht täusche, ne?
Ja, genau.
Physiotherapeut der Fußballnationalmannschaft.
Ja. Auch sehr sehr guter Tipaldus-Therapeut und im Bindegewebe sehr fit und macht da sehr viel, echt bewundernswert. Ja, Donaustauf ist in der Nähe von Regensburg, für die Zuhörer, die vielleicht nicht genau wissen, wo ich mich ungefähr so bewege. Also Regensburger Raum, ja. Ich habe 1997, glaube ich, das DFO, das Deutsche Fortbildungsinstitut für Osteopathie, gegründet und 20 Jahre lang geleitet auch. Und so 2018 ungefähr hat das DFO dann sein Ende gehabt und war dann sehr erfreut eigentlich dann, meine Unterrichtstätigkeiten weiterführen zu können, und bin dann in Edenreha gelandet auf Anfrage von Klaus Eder, und ja, das hat mir eigentlich sehr, sehr viel Freude bereitet. Genauso wie du da eben gesagt hast, viele Leute, die fertig sind mit der Osteopathie, haben noch viele Fragen. Die Fragen werden nicht weniger, sondern eigentlich mehr.
Ja.
Mit der Zeit, umso mehr Türen man aufmacht, umso mehr Fragen man entwickelt. So geht's mir zumindest, und ich glaube, so geht's viele Kollegen, und macht es spannend. Man muss bloß aufpassen, dass man, sich nicht übernimmt oder in ein Burnout dann rutscht.
Ja, Das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich da mal so nachhaken darf, wo siehst du denn die Burnout-Gefahr bei uns Osteopathen vielleicht? Also, weil an sich haben wir ja oft eher einen entspannten Job, so gerade wenn du die den Vergleich ziehst zur Physiotherapie, wo man halt viel weniger Geld verdient und aber auch viel mehr Patienten in kurzer Zeit bearbeiten muss, oder auch wenn man uns mit Orthopäden oder Ähnlichem vergleicht. Ja, wo siehst du denn da vielleicht aber trotzdem so eine Burnout-Gefahr? Oder hast du das jetzt nur auf dich bezogen, dass du dich halt da einfach sehr stark mit Sachen beschäftigt hast und offene Fragen hast?
Nee, nicht nur auf mich. Ich glaube, dass es vielen von uns so geht, dass wir verschiedene Ebenen meinen, abdecken zu können. Also wir sind nicht nur parietal unterwegs. Zu parietal würde ich auch viszeral und manche kraniale Techniken dazurechnen. Aber wir sind natürlich auch im Bereich des Geistes psychologisch unterwegs. Wir sind auch seelisch vielleicht unterwegs. Ich würde Seele und Vitalismus ganz gerne koppeln, und wir könnten eine vierte Ebene, das Umfeld, die Soziologie hinzunehmen. Mhm. Und damit sind wir eigentlich, so wie man auch gerne behaupten, ganzheitlich unterwegs, was ich ein, naja, sehr schwieriges Wort finde. Und damit komme ich eigentlich zu der Problematik, ganzheitlich alles abdecken zu wollen, auf allen Bereichen up to date bleiben zu wollen und sich zu informieren, Studien zu lesen, Bücher zu lesen, Kurse zu belegen. Wir hören eigentlich nie auf. Und das beinhaltet dann schon vielleicht die Möglichkeit, dass man sich verrennen würde oder dass man einfach überfordert wird mit Informationen und dann seinen Weg verliert. Das hätte ich so ungefähr gemeint mit, naja, Burnout ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sich zu verrennen wäre vielleicht das Bessere.
Ja, genau, da kann man sich was drunter vorstellen. Dann lass uns doch auch da nochmal ein bisschen drauf einsteigen. Also du hast ja dann sehr viele angehende Osteopathinnen und Osteopathen über die Jahre begleitet und tust das ja auch heute noch dann in der Edenrea. Ja. Wie versuchst du das denn denen zu vermitteln, oder was für Gefahren siehst du oder was für Tipps gibst du dann den Leuten mit, dass sie sich halt eben nicht unbedingt dort verrennen, sondern erstmal, nun ja, wir nennen das ja ganz gerne auch Handwerk, ne? Ein gutes Handwerk erlernen und Basics haben. Wie machst du das?
Ja, ich finde Basics wichtig, und wenn man einen Tipp geben könnte, oder zumindest ich probiere es so, das ist Schritt für Schritt zu gehen und sich manche Ebenen vielleicht herauszusuchen. Manchmal hat das auch was zu tun mit dem Beruf, was man vorher hatte. Bei mir ist es dann Physio und bin dann nachher in der Osteo gerutscht. Wenn manche Heilpraktiker, Osteopathen vielleicht vorher Apotheke sind und dann in die Osteopathie einsteigen, dann werden die wahrscheinlich in eine andere Ebene einsteigen, vielleicht mehr in die chemische Ebene, ich vielleicht mehr in die strukturelle Ebene. Für mich bedeutet das nichts Negatives oder Nachteiliges. Jede Ebene hat für mich die gleiche Wertigkeit. Die eine ist nicht besser als die andere, und wichtig wäre, glaube ich, seinen Weg zu gehen und diese dann langsam auszubauen und so langsam seinen eigenen Weg dann zu finden. Das finde ich eigentlich persönlich ganz wichtig, und nicht unbedingt oder mit aller Kraft in allen Bereichen der Beste sein zu wollen, was sowieso nicht möglich ist, aber offen zu bleiben und die Fähigkeit zu entwickeln, ein Leben lang lernen zu wollen. Und für mich persönlich finde es auch wichtig, diese Fähigkeit beizubehalten, von Patienten berührt zu werden. Also wir berühren Patienten, damit werden wir auch selber berührt, und dieses Wunder, was da passiert, eigentlich dafür offen zu bleiben. Das finde ich ein schöner Weg eigentlich.
Und kann man das dann so interpretieren, dass, also manchmal wird ja auch kritisch gesagt, die Osteopathie ist in sich noch nicht so als Profession so definiert. Und es gibt so viele Arten der Osteopathie, wie es Osteopathen gibt. Ich sehe das schon auch als Vorteil auf jeden Fall.
Sehe ich auch so, ja.
Siehst du auch so? Okay. Ja, genau. Ich sehe das schon auch als Vorteil, weil man halt eben seine individuellen Fähigkeiten gut unterbringen kann und daran arbeiten kann und gucken, wie kann ich jetzt hier mich selbst verbessern und halt auch eben das Ergebnis mit dem Patienten zusammen verbessern. Andere Leute, gerade die so auch berufspolitisch unterwegs sind, sehen das eben auch als Problem, ne? Dass es ja auch irgendwie keine richtige Definition gibt oder typisch amerikanische Schulen. In England wird Osteopathie auch theoretisch anders unterrichtet als hier in Deutschland und so weiter. Du siehst einen Vorteil da drin, siehst aber auch ein Problem da drin oder eine Gefahr oder hast du da eine entspannte Sichtweise?
Ich habe hier eine entspannte Sichtweise. Wie gesagt, man muss mit dem Ganzen umgehen und man muss zu seinem Weg stehen können. Mhm. Und gefährlich wird es, wenn wir anfangen zu vergleichen und manche Leute sind der Meinung, dass der eigene Weg der bessere ist und dann auf andere Leute runterschauen. Sind in der Osteopathie leider, einige Egos unterwegs.
Das stimmt.
Das macht es dann wirklich nicht einfach, aber ich versuche da wirklich entspannt zu bleiben und für mich ist ein wichtiger Satz oder wichtiges Thema ist für mich das, was ist Wissen eigentlich? Mhm. Manche Leute meinen, glaube ich, irgendwann einen Wissensstand zu erreichen, und dann sind sie angekommen und dann können sie sich zurücklehnen und dann weiß man alles. Ich glaube oder ich sehe Wissen eher als eine Basis, um neue Fragen zu stellen. Umso mehr ich weiß, umso mehr neue Fragen ich stelle, umso mehr Türen ich wieder aufmache, umso mehr ich entdecke, da weiß ich eigentlich gar nichts über diesen Bereich. Das macht mir neugierig, lässt mich aber auch demütig bleiben, einfach den Mut zu haben, ich weiß eigentlich, dass ich nichts weiß oder wenig weiß, aber ich bin neugierig, ich bin furchtbar neugierig und das macht Spaß und das ist einer der schönsten Themen, das man unterrichten darf, weil ich der Meinung bin, dass ich als Dozent am meisten profitiere von meiner Vorbereitung und von der Interaktion mit den Kollegen und dann bleibt es spannend und dann kann ich mir das schon zurücklehnen, ja.
Du verfügst ja über reichliche Erfahrung als Dozent in der Osteopathie und hast ja auch wahrscheinlich viele Schülerinnen und Schüler über die Jahre auch schon begleitet und kennst vielleicht die typischen Probleme und mit diesem Problem kommen auch unsere Hörer auf uns zu, dass man durchaus verwirrt ist oder sich vielleicht auch verrennt in der Osteopathie. Was hast du so für Tipps vielleicht, wie man da eine gute Basis entwickelt, ein gutes Handwerk entwickelt vielleicht und sich halt trotzdem individuell ausleben kann in der Osteopathie?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen, auf welche Ebene man sich am besten fühlt, oder wo man angefangen hat, als Orthopäde wird oder Physiotherapeut wird, im strukturellen Bereich sich wohlfühlen und wird dort anfangen zu arbeiten. Und wenn man osteopathisch arbeitet, passiert es bestimmt, dass irgendjemand emotional reagiert oder emotional entgleist und kommt man automatisch in eine andere Ebene und sich da langsam die Ebenen anzunähern und nicht gleich unbedingt den Druck aufzubauen, dass man immer alle Ebenen behandeln muss oder alle Ebenen beherrschen muss oder überall topfit sein zu müssen, sondern diese Ehrlichkeit und diese Eigenanerkennung zu haben und zu sagen, okay, ich gehe Schritt für Schritt. Und ich mache besonders auch nicht alle Türen sofort auf. Also wenn ich das Haus ein bisschen anschaue und man würde Erdgeschoss mit struktureller Ebene sehen, dann gibt es in diesem Erdgeschoss unendlich viele Türen, die man aufmachen kann. Wenn man Faszien, Bindegewebe studiert, dann kann man jetzt mit Studien sich, total aufarbeiten, um mal die Studien zu lesen. Geht man einen Stockwerk höher, und man wird im psychologischen Bereich, philosophischen Bereich sich bewegen, dann gibt es da auch unendlich viele Türen, die man aufmachen könnte. Und genauso auf die seelische, vitalistische Ebene oder im sozialen Umfeld. Und vielleicht würden manche Leute noch Ebenen dazulegen. Worauf ich hinaus will, ist, man kann niemals alle Türen aufmachen. Man muss sie auch nicht aufmachen. Und mit dieser Sicht kann man leichter vorangehen. Weil die meisten von uns haben, glaube ich, auch noch, einen Job, womit sie Geld verdienen müssen. Wir haben vielleicht auch noch eine Familie mit Kindern. Das alles unter einem Hut zu bringen, wow, Also manchmal sind wir Osteopathen schon ein bisschen crazy, so wie wir unterwegs sind. Ja. Und da ein bisschen zurücktreten und die ganze Szenerie mal beobachten und für sich die Frage stellen, muss ich alle Türen aufmachen, beziehungsweise kann ich das überhaupt, geht sowieso nicht. Und sich die Türen rauszusuchen, die einem interessieren oder weiterbringen. Und manchmal macht man eine Tür auf und stellt man relativ schnell fest, okay, ich mache sie wieder zu und gehe auf die nächste zu. Aber das ist doch auch keine Schande. Wir propagieren auf der einen Seite, wir wollen osteopathisch individuelle Arbeit leisten, unsere Patienten individuell schätzen. Dann muss man auch damit rechnen, dass es, wie wir am Anfang schon gesagt haben, so viele Osteopathien gibt, wie es Osteopathen beziehungsweise vielleicht sogar Patienten gibt. Das Einzige, was leidet, ist dann die Reproduzierbarkeit. Also wissenschaftlich stellen wir uns natürlich da auf eine wackelige Ebene. Aber das muss auch nicht unbedingt sein, finde ich. Also auch da, wenn man will und man würde sich zusammensetzen, müsste es Möglichkeit geben, hier bessere Ebenen oder bessere Zusammenarbeit zu erreichen, finde ich.
Ja, das sind sehr viele interessante Gedanken gewesen in deinen Ausführungen. Danke. Vielleicht würde ich einmal das nochmal aufgreifen mit dieser, ich nenne das gerne Astronauten-Osteopathie, dass man halt schon irgendwie früh anfängt zu sagen, okay, wir müssen uns der Epigenetik bewusst sein, dass mein Urgroßvater einen großen Einfluss auf meinen heutigen Stoffwechsel hat zum Beispiel, oder Psychoneuroimmunologie oder Quantenmechanik und so ist ja auch so ein Thema, was immer mal wieder in die Osteopathie reingebracht wurde. Ist sehr interessant, wir wissen ja auch bei vielen Sachen noch gar nicht so genau, wie die Wirkmechanismen sind. Aber ist für mich immer so genau diese Gefahr da, dass man sich da halt durchaus verrennt oder irgendwie denkt, ja, jetzt da habe ich ja noch gar keine Ahnung, das spüre ich leider nicht, so ungefähr. So wie ich dich verstanden habe, würdest du mir da so ein bisschen beipflichten?
Oh ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass viele angehende Osteopathen dieses Problem haben, ich selber auch noch immer. Ich kann auch nicht alles spüren, was geschrieben wird in Büchern oder was in Kursen unterrichtet wird. Aber das muss kein Problem sein. Wir stehen auf unterschiedliche Entwicklungslevel und wir haben manche Türen geöffnet, manche Türen geschlossen, gehalten. Das muss kein Kontrapunkt sein. Es wichtig ist, zu seinem Weg zu stehen, wo man geht. Und was ich gerne unterrichte, sind Grundlagen. Und ich merke, dass wir in der Osteopathie, viele Grundlagen eigentlich noch nicht geklärt haben. Und ich würde mir freuen, wenn wir dabei bleiben, diese Grundlagen besser zu definieren, weil dann werden auch die Studien besser und wird auch der Weg für den einzelnen angehenden Osteopathen leichter sein. Und es ist jetzt schön, dass diese Studie da, Rasmussen und Meulengracht war es, glaube ich, die jetzt endlich für uns Osteopathen diese Kraniosakralrhythmus sichtbar, messbar machen, das ist schon mal ein Schritt in eine gute Richtung. Also wir spüren was und wie wir da eben gesagt haben, mehr Wissen bedeutet, neue Fragen zu stellen. Die nächste Frage wäre dann, okay, wir spüren was, aber was spüren wir jetzt genau? Was läuft da genau ab? Und da haben wir noch vieles zu tun eigentlich. Wenn ich mir jetzt überlege, die SBS oder SSB, also die Synchondrosis Sphenobasilaris, verknöchert spätestens im 24. Lebensjahr. Da gibt es genügend Material dazu, was das belegt eigentlich. Ich habe mir sehr schnell in meinen Kursen, in meiner Ausbildung damals gefragt, was sind dann diese SBS-Läsionen eigentlich? Hatte Verständnisprobleme? Und bin zum Beispiel sehr schnell für mich diesen Weg gegangen, sich die Frage zu stellen, Spannungen im Schädel, wie können die entstehen? Wenn wir jetzt asymmetrische Spannungen in der Kaumuskulatur und gleichzeitig auch nochmal ein bisschen Nackenmuskulatur auf eine Seite dazu nehmen, dann entstehen Spannungen, die auch von außen auf den Schädel wirken. Das hat aber nichts mit der SBS oder SSB zu tun. Auch meningeale Spannungen oder Flüssigkeitsstauungen im Schädel können Kräfte entwickeln, die für mich Spannungsmuster entwickeln im Schädel und womit man dann, ich habe sie in meinem Buch Phänolymphatische Kraniosakrale Osteopathie beschrieben, wo ich dann weggehe von dieser SPS-Läsionen und dafür Spannungsmuster in den drei Ebenen definiere und auch diese myofasziale Ansätze am Schädel mitnehme, was gerne schon mal als Kritikpunkt genommen wird und wo dann geäußert wird, das ist zu sehr physiotherapeutisch. Was ich schade finde eigentlich. Also es sind Grundlagen, die wir da eigentlich bearbeiten. Und ich versuche da Hilfestellung zu geben. Also ich arbeite eigentlich sehr gerne mit Flüssigkeiten und da gibt es auch ein sehr spannendes Thema im kranialen Bereich. Habe ich auch übrigens in meinem Buch über Kranio beschrieben. Wenn wir liegen, also in Rückenlage, trainierte Schädel venös, vor allem über die Foramina jugularia, also zu der Vena jugularis interne. Das ändert sich, wenn wir uns aufrichten, dann kollabiert die Vena jugularis mehr und es wird umgeschaltet und wir trainieren den Schädel eigentlich mehr über die venöse vertebrale Plexen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe mittlerweile so ein Untersuchungs- und Behandlungsschema in 10 bis 12 Schritte ungefähr ausgearbeitet, wo man versucht, diese venöse Flüssigkeiten im ganzen Körper frei zu befreien und zu pumpen. Mhm. Und das sind auch wieder Grundlagen. Ich habe in meiner Zeit eigentlich immer nur gelernt, oder zu meiner Zeit nur gelernt, dass die Drainage des Kopfes und des Sinus Dure Matris zum Foramen Jugulare läuft, rechts und links, und das alles über die Vena Jugularis interne abtrainiert wird, dass sich das aber der Hämodynamik im Liegen und im Stehen komplett ändert. Das war neu und das habe ich ziemlich ausgearbeitet und ist auch wieder so ein Beispiel, wir müssen nicht immer auf alle Ebenen unterwegs sein. Es gibt in diesem Fall dann die strukturelle Ebene noch genügend Türen zu öffnen und zu verstehen. Und das macht es unheimlich spannend und es ist schön, wenn jemand sich in dieser Ebene oder Bereich, wo er sich wohlfühlt, sich entfalten darf. Und es ist natürlich auch schön, wenn man dann dazulernt, von anderen Kollegen auf andere Ebenen zu arbeiten, gerne immer, aber alles mit Ruhe und alles Schritt für Schritt und ohne sich zu verausgaben.
Mhm. Für mich persönlich war so diese venolymphatische Osteopathie schon was sehr Interessantes. Ich bin ja vom Grundberuf auch Physiotherapeut gewesen, habe aber nie so diese klassische Lymphdrainage gemacht. Ich fand die osteopathische Betrachtungsweise ganz interessant, dass es nicht nur darum geht, wenn wir zum Beispiel ein Ödem haben, Lymphödem, eine Schwellung, sondern wenn wir auch Schmerzprozesse im Körper haben, dass das auch an einem verstopften Abfluss liegen kann, so ungefähr. Ja. Warum regeneriert sich eine Verletzung oder ein Schmerzbereich nicht von alleine, weil wir davon ausgehen, der Körper kann das schon. Und das ist halt eben auch an solchen Sachen liegen kann, wie Zuflüsse, Abflüsse und so. Und das hat mich auf jeden Fall im Vergleich zur eher strukturellen Physiotherapie sehr, sehr beeinflusst. Und das ist ja nun auch eins deiner Themen. Wie bist du dazu gekommen und hast du da noch mehr Gedanken dazu?
Also ich bin auch den Weg gegangen, erst Lymphdrainage zu lernen, zu studieren und hatte auch da eigentlich relativ viele Fragen, so besonders, ich meine mir zu erinnern, dass die Lymphflüssigkeit entsteht durch Austreten aus dem Kapillarbereich und wenn ich mir richtig erinnere, dann wird, glaube ich, 90% der Lymphflüssigkeit im venösen Schenkel wieder aufgenommen und 10% bildet dann die interstitielle Flüssigkeit beziehungsweise die Lymphe und wird dann über das Lymphsystem abtransportiert. Habe aber nie verstanden, warum man in der Lymphdrainage dann nur die Lymphgefäße behandelt hat. Wenn eine Engstelle für Venen entsteht, dann wird nicht mehr 90% der Lymphe über venösen Weg abtransportiert werden, sondern dann entsteht eben viel mehr Lymphe. Von daher habe ich mir dann entschlossen, nicht nur von einer lymphatischen Drainage, sondern eine venolymphatische Drainage, um die Engpässe sowohl der Lymphgefäße als auch der Venengefäße zu befreien und zu pumpen und damit zu probieren, mehr Effekt zu erreichen. Und das Phänolymphatische, ich habe auch so eher gelernt, immer Lymphdrainage war immer so, okay, Lymphödem befreien, dass wir aber durch diese Pumptechniken, und das ist dann typisch osteopathisch, Leukozyten und Zytokinen und Neurotransmitter und Antikörper und vielleicht auch Antigene und vielleicht auch Medikamente besser in Bewegung setzen. Das ist doch das Spannende eigentlich. Also für mich war die Aussage von Still, find it, fix it and let it alone, war es, glaube ich, oder? Suche das Problem, löse es und lass es dann laufen. Das war so am Anfang für mich, das habe ich nicht verstanden. Als Physiotherapeut bin ich da gestanden, lass das laufen, ja, und dann, was soll dann passieren? Also ich habe das nicht verstanden. Und dann erst in der Osteopathie eigentlich habe ich erst entdeckt, und das ist mittlerweile, eigentlich schon eine der liebsten Arbeiten, die ich mache, ist, setzt die Flüssigkeiten doch in Bewegung. Und alles, was da drin ist, fängt dann zu arbeiten. Aber der Effekt von dieser Arbeit, das passiert erst danach, wenn wir fertig sind. Also let it alone finde ich mittlerweile die spannendste Geschichte eigentlich. Was passiert denn, nachdem wir unsere Technik, unsere Behandlung beendet haben? Und da passiert, also was da an Studienlage momentan unterwegs ist, auch da, ja, ich habe einen Computer voll, ich habe hier einen ganzen Raum, Bibliothek voll mit Büchern. Interessiert mich wahnsinnig, aber man kommt eben an Grenzen, weil ein Tag nur 24 Stunden hat. Und
richtig,
Das ist sehr, sehr spannend eigentlich. Und ja, diese Selbstheilungskräfte aktivieren. Ich glaube, dass man mit irgendwo Flüssigkeiten in Bewegung zu setzen, dass man da eben sehr viele Selbstheilungskräfte freisetzen kann. Und ja, ich wechsle jetzt die Ebene. Für mich ist zum Beispiel Selbstheilungskräfte, wir können kranial arbeiten, wir können durch Gespräche versuchen, den Patienten auf eine andere Ebene zu erreichen und zu kommunizieren. Mich hat zum Beispiel auch stark Viktor Frankl bewegt und begleitet. Ich weiß nicht, kennst du Viktor Frankl?
Sagt mir nichts, nein.
Ist ein jüdischer, österreichischer Arzt, der drei Konzentrationslager überlebt hat, seine ganze Familie verloren hat, Psychiater geworden ist, Psychologe, und über seine Erfahrungen im Konzentrationslager ein Buch geschrieben hat. Und das Buch heißt Ja, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und Frankl definiert die Trotzmacht des Geistes. Das ist für mich Selbstheilungskraft, aber vom Patienten ausgehend. Also Frankl gibt den Auftrag, beim Patienten seine Trotzmacht des Geistes in Bewegung zu setzen. Was meint er damit? Es gibt in uns, in unserem Geist, eine Kraft, die uns die Möglichkeit gibt, aus uns zu distanzieren, eine Selbstdistanzierung zu machen, sich von sich selbst ein bisschen zu entfernen und sich selbst zu beobachten. Und so hat er dann einen Satz geäußert, man muss sich nicht alles von sich selbst gefallen lassen. Finde ich einen schönen Satz. Also man kann über seinen Charakter, über seine Triebe hinausgehen, um zu sagen, das will ich nicht. Oder ich will das doch, oder ich werde mich dagegen wehren, was meine Triebe mich jetzt angeben. Und so, wo er aus dem Konzentrationslager gekommen ist, hat er zum Beispiel geäußert, ich muss nachdenken, wie er das genau geäußert hat, es gibt etwas, was ihr mir nicht nehmen könnt, nämlich meine Freiheit, zu entscheiden, wie ich reagiere auf das, was ihr mir antut. Wenn das jemand sagt, der im Konzentrationslager war, das finde ich extrem beeindruckend. Und ich finde es manchmal in psychologischer Arbeit, dass manchmal fehlt es ein bisschen, den Patienten zu aktivieren und auch da Aufgaben zu geben, genauso wie es auf der parietalen Ebene manchmal der Patient Übungen machen zu lassen, diese Eigenaktivität auch zu sehr belächelt wird als physiotherapeutisch, was ich schade finde, weil auch diese Übungen auch da einen Sinn machen können. Und so sehe ich auch die Arbeit von Frankl mit seiner Trotzmacht des Geistes als ein Thema, was mich sehr berührt. Ich gehe auch in etliche Kurse, das heißt dann Logotherapie, wobei Logos nicht verwechseln mit Logopädie, sondern Logos steht für Sinn, also Sinnfindung, Sinn in seinem Leben finden. Und die Logotherapie sagt dann, der Therapeut soll dem Patienten keinen Sinn geben für sein Leben, aber der Therapeut begleitet den Patienten, seinen eigenen Sinn zu finden. Und das finde ich eine wow, extrem spannende und wichtige Angabe oder Aussage auch eigentlich.
Und da siehst du auf jeden Fall auch Optionen für uns als Osteopathen, da etwas Sinngebendes, Sinnstiftendes mitzugeben auf dem Weg zur Ganzwerdung, auf dem Weg zur Heilung, so ungefähr.
Ja, das ist eben, es ist nicht so, dem Patienten was zu sagen, so, sehe es jetzt endlich mal so und basta und jetzt mach dich mal daran. Die wichtige und schwierige Aufgabe ist, dem Patienten die Fragen zu stellen, damit er die richtigen Antworten findet. Also nicht vorzugeben, was er zu tun hat, zu lassen hat, sondern den Patienten so mitzunehmen durch oft Fragestellung, dass er selber die wichtigste Frage für sich in seinem Leben stellt und damit auch hoffentlich die für ihn individuell unterschiedlich richtige Antwort findet. Und damit sind wir auch wieder bei den vielen Türen und die einzig wahre Methode oder Therapie, um Gottes Willen.
Die wird schwierig, ne? Ja. Ja. Dann lass uns doch nochmal so ein bisschen springen vielleicht auch, weil du sehr interessant erwähnt hattest, dass du dich auch sehr um Studien bemühst oder da versuchst am Ball zu bleiben, was aber auch ein sehr großes Thema ist. Hast du da so ein Gebiet für uns Osteopathen, was du selber noch gerne mehr erforscht sehen würdest oder wenn du halt irgendwie ganz viel Geld zur Verfügung hättest und da irgendwo rein investieren könntest oder eine Forschungsgruppe aufbauen würdest, was würde dich da so besonders interessieren? Wo könnten für uns gute Grundlagen geschaffen werden oder würdest du bestimmte Krankheitsbilder im Zusammenhang mit der Osteopathie vielleicht gerne erforscht sehen?
Wow, ist natürlich sehr, sehr umfangreich. Thema, was mich immer schon interessiert hat, was ich mir sehr wünschen würde, was sehr schön wäre, wenn ich auch persönlich teilnehmen könnte an wissenschaftlicher Arbeit, das wäre Vasomotion zum Beispiel. Der Eigendynamik von Gefäße, nicht nur Lymphgefäße, auch Venen, auch Arterien haben eine Eigendynamik, unabhängig vom Herztätigkeit, unabhängig von der Zweigfelltätigkeit, eine Art von Peristaltik der Gefäße, wo es ja noch vieles zu entdecken gibt, weil nämlich diese Frequenzen von dieser Gefäße, von dieser Vasomotion auch sehr stark in die gleiche Frequenzrichtung der Kraniosakralrhythmus geht. Und auch damit die Frage ist, also ich bin eigentlich überzeugt, dass es mit einer Rolle spielt, nicht nur, aber es wird sicher mit einer Rolle spielen. Und nicht nur die Gefäße haben eine Eigendynamik, aber auch das Bindegewebe hat meiner Meinung nach eine gewisse Eigendynamik, indem die Fibrozyten agieren und reagieren, auch sowohl auf Entzündungsstoffe als auch auf mechanische Reize, die gesetzt werden. Auch da wäre viel Forschungsbedarf, was sehr spannend wäre. Das glymphatische System ist neuerdings auch so in allem Munde. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Also Zusammenhang von Glia und Lymphen, ne?
Genau, Gliazellen und lymphatisches System im Kopfbereich. Wobei die Liquor cerebrospinalis in äußere Liquorräumen und innere Liquorräumen sich befindet. Und es gibt auch Studien, die die transmurale Liquorströmung beschreiben, also vom inneren Liquorraum zum äußeren Liquorraum, also durch das Gehirngewebe durch. Und da kommt dann natürlich das glymphatische System, wo Gefäße im Gehirn eindringen und dann ein kleiner Raum rundum der Gefäße bleibt. Und dass dann ein paravaskulärer Weg von Liquor Cerebrus Spinalis bildet, so dass dann entlang der Gefäße Liquor fließt und dann den Weg durch das Gehirngewebe geht, um dann wieder über venöse Gefäße es wieder zu verlassen, wieder zum Liquorraum. Damit ist es natürlich ein Reinigungsprozess für das Gehirn. Da spielen die Mikrogliazellen zum Beispiel auch eine extrem wichtige Rolle, die so mit einer Geschwindigkeit von, ich glaube, 2 bis 3 Mikrometer pro Minute sich bewegen und das Gehirn reinigen. Aha. Und da hätte ich zum Beispiel, das wäre auch, das wäre so schön, da zum Beispiel die Frage nachgehen zu können mit dieser 10-12 Schritte, die ich da entwickelt habe, um die Hämodynamik zu verbessern, wäre es da eventuell möglich, die Durchsaftung des Gehirns, die Reinigung des Gehirns zu beeinflussen.
Das wäre was, ne?
Das
stelle ich mir auch sehr spannend vor.
Das wäre sehr spannend, ja. Genauso wie, wie gesagt, der Phasenmotion ist genauso spannend. Auch da gibt es so viele Bereiche. Wenn ein Zuhörer zuhört und sagt, er hat ein paar Millionen zur Verfügung, also ich bin gerne bereit, da wären einige Ideen da, die umsetzbar wären, aber es wird teuer werden und
das
bei mir
wird teuer
fehlt
werden,
leider das nötige Kleingeld.
Ja, ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Also meine Meinung ist, dass momentan so diese Erforschung im kraniellen Bereich, welche Rhythmen da eine Rolle spielen, dass das wirklich das Spannendste ist. Natürlich spielt Faszienforschung eine große Rolle und auch da gibt es ja vielleicht oder deutliche Überschneidungen, aber ich hatte auch ein Interview mit Holger Pelz geführt, der ja gerade eine sehr interessante aktuelle Studie veröffentlicht hat, auch sehr hochrangig publiziert. Und für ihn und auch für viele hochrangige andere Wissenschaftler, mit denen er sich verständigt hat, sagt er, na, ist völlig klar, das ist der quasi kraniosakrale Rhythmus, über den wir seit den 1930ern sprechen. Das Erklärungsmodell war vielleicht nicht ganz richtig oder ist nicht so ganz up to date, aber die Sache, was wir da spüren, ist vermutlich genau das, so diese physiologischen Rhythmen, diese Vasomotion, die wir da haben, messbar, biomechanisch durch Rasmussen und Mühlengracht und halt eben auch validiert jetzt durch diese neue hochrangige Studie, die von ihm und seiner Forschungsgruppe veröffentlicht wurde.
Ja.
Also interessant finde ich auch immer die Erklärungsmodelle, mit denen wir uns als Osteopathen immer rumschlagen. Ich kenne das sehr gut von Typaldos, wo so Fasziendistorsionen propagiert wurden, oder halt eben bei Sutherland oder auch immer. Es kommen ja immer neue Modelle dazu, so Fryette, und das wären auch nochmal so eine Sache, womit man sich so rumschlägt.
Genau, ja.
Die Modelle halt, und er sagt, er hat mir auch mal verraten, wie viel seine Forschung da gekostet hat, und ich weiß, dass sowas teuer ist, aber dass es so teuer ist, wusste ich auch nicht. Und es wurde noch nicht mal nach den Mikrogliazellen geguckt, von daher, das ist wirklich ein Ding, ja. Aber es ist sehr unheimlich spannend und viele Sachen, da wird noch echt vieles kommen.
Ja, sehe ich genauso. Ich bin da total begeistert. Das irgendwie hat es in den letzten paar Jahre jetzt eigentlich wirklich enorm viel bewegt, und das macht unseren Job eigentlich so schön eigentlich, dass so vieles passiert und besonders auch im Grundlagenbereich eigentlich. Und was wir sehen müssen, glaube ich, und da bin ich manchmal ein bisschen enttäuscht, was ist Wissenschaft? Wissenschaft bedeutet eigentlich, dass wir Hypothesen definieren müssen. Und es wird uns Osteopathen manchmal nahegelegt, das ist unwissenschaftlich, was wir da tun, weil wir arbeiten mit Hypothesen, das ist nicht wissenschaftlich belegt und evidenzbasierte Medizin ist viel wichtiger. Aber wie entwickelt sich Wissenschaft? Wenn wir keine Hypothesen mehr aufstellen, dann wäre die Wissenschaft tot. Dann wäre Stillstand in der Wissenschaft. Also es ist wichtig, dass auch wir kleine Osteopathen uns trauen, Denkmodelle, Hypothesen darzustellen, damit dann Wissenschaftler sie widerlegen, verbessern, ändern können. Aber das ist doch der Gang der Entwicklung der Wissenschaft. Nur so können wir uns weiterentwickeln. Und von daher ist es nicht verkehrt, zu sagen, wie ich da jetzt zum Beispiel über die Spannungsmuster im Schädel und das frühere Modell mit SBS. Das soll keine Kritik sein. Ich habe nur versucht, ein bisschen weiter zu gehen. Genauso mit der Hämodynamik im Schädel. Es kann nur durch Äußerung von Hypothesen und diese dann anzupassen, zu verbessern, nur so können wir uns weiterentwickeln. Und ich finde es schade, wenn dann, naja, so aus manchen Ecken diese evidenzbasierte Medizin dann versucht wird, uns Handschellen anzulegen. Das sollte nicht passieren, das darf auch nicht passieren. Wir müssen mutig bleiben, unsere Hypothesen zu äußern. Wir müssen dann aber auch mutig genug sein, um sie mit Wissenschaft zu hinterfragen und anzugehen und zu verbessern. Und das ist für uns als Handarbeiter, sage ich jetzt mal, wir sind nicht zu Hause in dieser Wissenschaft, in diese Labore, in Messungen machen. Wenn ich die Studie von, die du da gerade eben angesprochen hast, von Herrn Pelz war es, glaube ich, gell?
Holger Pelz und Gero Müller und noch verschiedenen, ja.
Ja, wenn ich die lese und ich versuche zu verstehen, wie diese Messung funktioniert und die Geräte funktionieren, wow, dann komme ich schon sehr schnell an meine Grenzen und muss dann sagen, okay, habe ich nicht direkt verstanden. Ich habe dann schon verstanden, was daraus kommt. Aber dann sind wir wieder dabei, die Frage zu stellen, muss ich alle Türen aufmachen? Muss ich alles verstehen? Muss ich alles können? Nein. Und ich bin lieber im Grundlagenbereich tätig, da fühle ich mich ein bisschen zu Hause und Kollegen begleiten und in der Praxis Patienten berühren dürfen. Wir haben den schönsten Job der Welt.
Schon, oder? Auf eine Art und Weise finde ich das auch.
Ja. Finde ich schon, ja.
Ja. Ich habe dich mal sagen hören, dass du auch irgendwie so die Nähe des Bayerischen Waldes bei dir, also diese Natur auch als sehr angenehm empfindest. Und das ist ja auch eine Sache, die man in den Schriften der alten Osteopathen ja auch mal wieder findet. So die Natur, bei denen hat Spiritualität eine Rolle gespielt. Vielleicht, wir wissen ja, dass uns sowas, die Natur, der Wald uns ja auch sehr stark beeinflusst in unserem Wohlergehen. Wie siehst du das so?
Das war einer der Gründe, warum wir 89 sind wir ausgewandert nach Deutschland und einer der Gründe war wirklich, das Privileg annehmen zu können und zu sagen, ich brauche nur rauszugehen und bin mitten in der Natur. Ich muss nicht weit fahren, um bei uns hier zum Beispiel, wir haben so mehrere Hügel, die über 1000 Meter gehen und wir gehen dann am einen Tag zum Beispiel die 8000er, was sich schön anhört, also 8 Hügel, die jeder einzeln über 1000 Meter drüber geht, wunderschöne Wanderung, wo man ungefähr 6 Stunden, wenn man flott ist, unterwegs ist und dann immer wieder stehen bleiben muss und dann nur staunen kann, wie schön es hier eigentlich ist. Und diese Kombination zu haben, genügend Arbeit haben zu dürfen und trotzdem auch diese gewaltige Natur hier zu haben, das empfinde ich als ein extremes Privileg, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin.
Schön, ja. Was mich noch interessiert und auch unsere Hörer interessiert hat, ist ja, dass du bereits mehrere Bücher verfasst hast. Und die Frage ist, woran arbeitest du zurzeit? Können wir noch mit neuen Projekten, sei es vielleicht Buch, Form oder vielleicht noch was anderem, mit dir rechnen? Wenn du nichts zu spoilern hast, darfst du sonst verraten, welche Themenbereiche dich sonst interessieren.
Konkret, und das macht es schwierig, ich habe da so ein paar Themen angesprochen, Vasomotion, das glymphatische System. Es ist so viel da zum Lesen, zum Studieren, dass ich, erster Job wäre eigentlich meine Bücher überarbeiten, neu schreiben. Das wäre wichtig, aber da müssen die Auflagen dann erst vergriffen sein, bis der Verlag da mitmachen wird. Und das ist bei Beckenburg ist gut gelaufen, die beiden anderen Bücher sind leider nicht so der Renner gewesen. Die Zeit, den ich da investiert habe drin, hat mich jetzt dann doch auch irgendwann dann ein bisschen erschrecken lassen, sodass ich momentan, ich würde zwar sehr gerne Ideen, hätte ich genug, wenn, dann würde ich es ja gerne probieren, aber so konkret ein Thema, ich habe zu viele Themen, die mich interessieren und habe demzufolge eigentlich momentan auch mit dem Unterrichten neue Schule aufbauen und dann da doch wieder viel Energie und Zeit zu investieren, hat mich ein bisschen Zeit gekostet.
Ja, möchtest du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, also auf die Osteopathie-Schule oder die Osteopathie-Fortbildung, die, wo du ja federführend mit dabei bist in der Edenreha in Donaustauf?
Ist eine Osteopathie-Schule, glaube ich, wie es mittlerweile sehr viele gibt. Dadurch, dass Edenreha ein Rehabilitationszentrum ist, wo viele Physiotherapeuten arbeiten, sind sehr viele Physios natürlich dabei. Und probiere es im Sinne der BAO auszubauen, die Vorbereitung für die Heilpraktikerprüfung mit zu integrieren und die Pathologie mehr zu integrieren und damit eigentlich eine runde Sache zu gestalten, wobei man dann schon an bestimmte Grenzen kommt, weil es einfach viel zum Erledigen ist.
Auch administrativ denke ich, dass da dann auch viel Zeit drauf geht. Ja, okay.
Und ja, ich finde Edenreha, ich finde den Namen Eden, ich habe mal gegoogelt, glaube ich, momentan mal, ich glaube, dass Eden hebräisch ist. Und ich glaube, dass das bedeutet Wonne. Und ich sehe das Edenreha für mich, das ist lustig, als Garten Eden.
Ja.
Ich darf da mich entfalten, unterrichten, Osteopathie weiter studieren, selber sich weiterentwickeln. Damit ist das für mich ein Garten Eden eigentlich. Und ich hoffe nur eine Sache, dass Gott sich nicht entschließt, genauso wie er Adam und Eva aus dem Garten Garten raus gekippt hat, dass er mich nicht auch verbannt aus diesem Edengarten und dass ich da noch ein paar Jährchen gesund bleiben darf und unterrichten darf und weiterentwickeln darf.
Schön. Kommt darauf an, wie gut der Draht von Klaus Eder nach oben ist. Der hat da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Ich werde ihn mal fragen. Das ist ein guter, da hast du mal einen guten Tipp gegeben. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich werde das nachholen.
Okay, schön. Also wenn Leute Interesse haben, bei dir einen Kurs zu buchen, ist das eine gute Adresse, die Edenreha? Gibt es sonst noch andere Institutionen, wo du regelmäßig bist? Oder wie lautet deine Website, wo man sich informieren kann über deine Publikation und über deine Kurse?
Ich glaube, wenn man Edenreha eingibt, müsste man bei Fortbildungen auf die Webseite kommen. Wir haben sie erst vor kurzem auf neue Beine gestellt, deswegen bin ich nicht ganz so fit da. Aber man müsste uns eigentlich da schon finden.
Ja, das tut man.
Ja, früher war ich mehr unterwegs. Meine persönliche Lebenslage in den letzten Jahren sind leider ein paar Schicksalsschläge da gewesen, so dass ich ein bisschen zurücktreten müsste, um selber nicht daran kaputt zu gehen. Ja. Und damit habe ich alles ein bisschen gedrosselt und bin momentan eigentlich nur in Edenreha fortbildungstechnisch unterwegs.
Okay. Ja, schön. Guido, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch. Fand ich sehr, sehr schön und sehr viele interessante Themen. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Ja, sehr gerne. Also, wenn du dich ein bisschen ausleben möchtest, vielleicht ist das ja auch eine Plattform für dich, deine Gedanken hier zu äußern und so. Wir haben auch schon mit anderen Leuten einen zweiten Teil von Interviews geplant und so. Ja, auf jeden Fall auch. Für mich ist das auch mal ein sehr schöner Job, weil ich auch sehr viel Inspiration kriege und auch für mich viele Informationen dabei sind und auch immer mal wieder Sachen, die mich auch direkt in der Praxis verbessert haben, würde ich sagen, oder auf jeden Fall beeinflusst haben. Ja.
Ja.
Okay. Gut. Von daher, vielen Dank.
Ja, ich sage auch danke.
Musik. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.